Willkommen bei einer neuen Folge von Elektrocamping. Wir haben heute wieder einen Gast. Du bist der?
Dominik.
Hi Dominik, erzähl doch mal was von dir.
Ja, mein Name ist Dominik. Es freut mich, dass du mich angeschrieben hast. Ich bin begeisterter Camper, bin auch sehr aktiv in der Campingbranche beruflich. Ich bin schon immer ein Elektroauto-Fan. Ich fand es damals eigentlich darum spannend, weil die Software sich in den Autos total vorangetrieben hat. Ich bin quasi Softwareentwickler oder gelernter Softwareentwickler. Genau. Und ja, eigentlich hatte ich damals einen Skoda Enyaq, war total begeistert vom Skoda Enyaq und bin dann über den tatsächlich dann am Schluss zu einem Camperbus gekommen, was noch ganz untypisch war, elektrisch.
Also zwei Dinge, du bist Camper und du bist bereits elektrotechnisch unterwegs mit einem Enyaq. Nein, nicht mehr mit einem Enyaq.
Ich war auch mit einem Enyaq unterwegs, genau.
Warst mit einem Enyaq unterwegs und aber mit einem Enyaq warst du nicht campen oder warst du auch mit dem campen?
Auch Camper, ich habe einen Eriba Puck, also einen relativ kleiner alter Wohnwagen, den ich mir extra gekauft habe fürs Elektrocamping, weil der Enyaq, der kann nur 1000 Kilo ziehen. Genau, und mit dem waren wir schon unterwegs. Ja, genau.
Wunderbar. Und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du in die Facebook-Gruppe Elektrocamping was reingepostet hast. Und zwar mit dem Kastenwagen, mit dem E-Venster warst du auch unterwegs. Auch ein voll elektrisches Auto, ein Kastenwagen mit so einem Aufstelldach drauf. Und da warst du unterwegs. Erzähl doch mal, wo warst du denn unterwegs?
Genau, also wir haben angefangen, wir sind gestartet im Bodensee, also ich komme aus dem Bodenseekreis, sind wir gestartet. Wir sind dann über Innsbruck nach, ja letztendlich, jetzt muss ich gerade überlegen, über Bozen nach Venedig. Dann haben wir ein paar Tage Venedig gemacht. Das war erstmal die längste Strecke, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ich bin mal gespannt, ob es von der Reichweite was wird,
Wie viele
weil das
Kilometer waren das dann bis Bozen etwa oder bis Venedig?
eine gute Frage. Ich glaube, sind so 8 Stunden Fahrt.
Okay.
Müsste fahren, aber es war doch einiges. Vor allem man hat natürlich durch den Brenner viel hoch und ab. Landstraße war ich mal gespannt. Ich bin da vorne nicht viele Langstrecke mit dem Citroën Space Tourer gefahren. Der Enyaq war ein bisschen Reichweite verwöhnt, weil wenn man den langsam fährt, war es überhaupt kein Thema.
Was hatte der für eine Reichweite, der Enyaq, wenn man langsam fährt?
400, wenn man gemütlich fährt. Genau.
400. Und der jetzige?
Ist angegeben mit 320.
23. Oder schafft er auch im Sommer oder ist es eher Optimismus?
Also ich habe es noch nicht an die Grenze gefahren, sagen wir es mal so. Ich bin schon mit 19 Kilowatt nach Stuttgart gefahren, wenn man wirklich auch unter 100 bleibt. Ich denke, durchs Aufstelldach aerodynamisch ist ja, so ein realistischer Verbrauch eher so beladen 24 bis 25 Kilowattstunde,
Wie
wenn man jetzt
groß ist
auch
die Batterie, um es ins Verhältnis zu setzen?
70.
75.
Genau. Also kommt man gerade so an 300, aber man fährt nie aus. Also ich habe noch nie leer gefahren. Ne? Ab 15% kurz Stecker ran und fertig. Also, genau.
Okay. Und dann warst du
Genau.
in Venedig.
Genau, dann waren wir in Venedig, hat bis dahin echt super funktioniert. Ich war überrascht. Ich habe Reichweite-App ausprobiert, zum ersten Mal mit Ladeplanung von Citroën, die den Stand berücksichtigt. Die hat eigentlich auch bis auf 1% immer echt gut geraten gehabt. Und ab Venedig wusste man, es ist überhaupt gar kein Problem. Genau.
Okay, da muss man jetzt auch dazu sagen, weil du immer vom Renault redest. Der Renault ist die Plattform vom E-Venster, ne?
Der Citroën
Der
Space
Citroën, Entschuldigung, der Citroën ist die Plattform vom.
Tourer. PSA, das ist, gibt es einige. Also der Opel hat der gleiche, also das sind mehrere. Das ist die ganze Baureihe, ist eigentlich das Fahrzeug gleich bis auf die Front. Ja.
Okay.
Genau, aber ist der Pössl Events, da ist es letztendlich, also genau, ist halt der Aufstelldach drauf und der Citroën Space Tourer. Und das war für uns damals interessant, weil der Wohnwagen war uns zu klein. Wir haben dann lang geschaut, was kauft man für einen Wohnwagen, der auch passend wäre für den Enyaq mit 1000 Kilogramm Zuglast. Und da gab es sehr, sehr, sehr wenig Alternative, beziehungsweise auch Modelle, die mir gefallen haben. Also das meiste, was klein ist, ist oft billig. Und ich wollte ja eigentlich nichts Billiges, sondern ich wollte schon ein ordentlicher Waage, aber halt vom Gewicht-Leistungs-Verhältnis echt gut. Und so sind wir dann zufällig, wenn man eine Diskussion hatte über Camper und Zugfahrzeuge, sind wir zufällig auf den E-Venster gestoßen. Das war damals der einzigste am Markt. Es gab ein paar kleinere Ausbauer, die auf dem E-Vito ausgebaut haben, aber sonst gab es quasi fast nichts. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, wir fahren mal hin und fahren den Probe. Und dann haben wir ihn, ja, gekauft, der Enyaq verkauft. Und durch das Aufstelldach sind wir jetzt halt super flexibel am Wochenende und letztendlich können wir den Puck immer noch hinhängen. Das war so die Idee, wie wir auf den gekommen sind. Ja.
Okay, also
Und
sprich, der Evenster hat noch eine Anhängerkupplung.
genau, der hat noch eine Anhängerkupplung und für, ich sage jetzt mal, längere Fahrten, wenn wir jetzt sagen, an Lago Maggiore oder wirklich länger auf den Campingplatz gehen, dann nehmen wir unseren Eriba Puck mit. Da habe ich
Okay.
noch keine Erfahrung, was Verbrauch angeht. Und wenn man halt einen Wochenendtrip macht oder wie jetzt die 4 Wochen, die wir unterwegs waren in Italien, wo wir auch viel auf Stellplätze waren, viel autark gecampt haben, da war es natürlich praktisch, einfach alles in einem Bus zu haben und ohne Wohnwagen, weil das macht es insgesamt ein bisschen komplizierter. Ja, genau.
Was dürfte denn der Evans dann ziehen von der Anhängerlast her?
Der hat auch 1000 Kilo, also gleich wie der Jack, und hat aber nur 60 Kilo Stützlast. Also das ist ein bisschen wenig, aber man kriegt es hin. Ja.
Nein, der Bass, den ich fahre, der hat ja auch 1000 Kilo. Der GTX hätte mehr. Ich glaube, der hat 1,6 der lange und 1,8 der kurze oder irgendwie sowas. Und ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mein Bass hat auch 75 Kilo Stützlast. Und ich weiß nicht, ob die GTX-Modelle mehr haben, ob die dann 100 Kilo oder so haben. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber spielt auch für mich keine Rolle. Okay, und dann erzähl doch mal weiter von deiner Reise.
Genau, dann sind wir von Venedig, sind wir über Bologna nach Florenz. Da haben wir quasi dann unsere Toskana-Tour gestartet. Ab da haben wir eigentlich hauptsächlich nur noch auf Campingplätze geladen. Also wir waren eher so auf Bauernhof, Agri-Camping-Stellplätze und die hatten gar keinen Schmerz damit, weil letztendlich mit dem Ladegerät, mit was hatte ich eingestellt? Ich glaube 8 Ampere. Also das merken die an der Leitung gar nicht immer genüsslich, also ganz langsam über die Nacht dann immer geladen und dann sind wir letztendlich von Ort zu Ort getuckert, haben die ganze, was rechts links die Route, die ich mir früher in Tour zusammengestellt habe, mal noch mit dabei. Dann haben wir die typische Städte gemacht, also von Florenz, San Gimignano, Siena bis dann, ich muss jetzt gerade mal drüber schauen, wie der Ort heißt, Val d'Orsia, also da wo Gladiator gedreht ist. Pienza bis letztendlich Saturnia, wo die heiße Quelle sind, die Türme. Und dann wollte man, ja, dann kam noch Pidiciano. Und das ist schon relativ nah dann an Rom.
Ja.
Und dann sind wir aufgrund vom Wetter, wären wir eigentlich dann an der Küste wieder runtergefahren bei Maremma. Haben wir da nicht gemacht, weil da war alles überflutet. Und dann sind wir noch nach La Spezia, letztendlich Cinque Terre gefahren, waren da noch 4 Nächte. Da war es ein bisschen regnerisch, haben uns dann geguckt, ja, wo gibt es gutes Wetter und haben dann festgestellt, auf der anderen Seite, bei der Adria, bei Pesaro, Fano, war gutes Wetter, dann sind wir da noch hochgefahren. Das war noch ein relativ langer Trip und dann sind wir letztendlich wieder über der Gardasee, über Innsbruck, über Füssen, haben wir noch gecampt und dann sind wir wieder heim. Ja. Das war
Okay.
so, genau. Und ich fand das Spannende, also was Elektro-Camping angeht, wie gesagt, so das erste Stück bis Venedig hatte ich echt Sorge, ob das gut klappt. Wir waren zu viert, muss man dazu sagen, also meine Frau und meine 2 Kinder.
Okay.
Und der Kleine, der ist gerade 1 Jahr alt geworden, die Große ist jetzt 3 Jahre alt. Und da haben wir auch gedacht, boah, die Strecke, und wenn sie dann schlafen, wenn man haltet und ladet, aber es war echt gar kein Thema, es war super, weil die haben immer gefragt, wann kommen wir an. Dann habe ich gesagt, ja super, in einer Stunde ist der nächste Ladestopp, da haben sie sich drauf gefreut, dann haben wir angehalten. Ich habe so eine kleine Holz, am Einstieg so eine Holzbox, da war Kreide drin, dann hat die Große Kreide rausgeholt, hat sich beim Laden hinguckt, hat gemalt, der Kleine ist im Bus ein bisschen rumkrabbelt und wir hätten vielleicht 15 Minuten laden müssen und bis wir dann alle wieder angeschnallt haben, alle auf dem Klo waren, waren wir schon wieder vom Ladestand viel weiter als geplant und sind wieder weitergefahren. Und das war echt ein angenehmes Erlebnis und ich bin sonst eher so jemand, der durchfährt. Und ich war jetzt gerade froh, auf der langen Strecke einfach immer wieder die Pause zu haben. Und wenn man es einfach akzeptiert oder sich daran gewöhnt, ist es gar kein Thema. Also ich glaube, so entspannt ich nie ankomme.
Ich habe
Und
exakt die gleiche Erfahrung gemacht. Ich bin ja nach Schottland hochgefahren mit meinem Bass und mit einem Wohnanhänger dran. Und der fährt mit Wohnwagen, hat er so um die 250 Kilometer geschafft. Und wie du selber auch sagst, man fährt es nicht auf null runter, man fährt bei 10, 15% irgendwann raus. Also haben wir dann auch immer so gute 200, 220 Kilometer so um den Dreh sind wir rausgefahren. Und die Kinder sind langstreckentauglicher, wenn man Pausen reinmacht. Und bei uns war es genau das Gleiche. Wir sind rausgefahren, wir haben uns zum Laden angesteckt, egal ob wir mal was gegessen haben oder ob wir einen Kaffee getrunken haben. Oder ob man einfach wirklich nur die Kinder mal aus diesen Kindersitzen rausgeholt haben, dass die sich mal irgendwo bewegt haben. Kreide hat man nicht dabei, aber wir hatten auch mal so Spielzeug gleich vorne dabei, durften sich was mit vornehmen. Und dann hat meine Frau immer eine Decke ausgebreitet, weil irgendwo ein Stück Wiese ist überall. Und dann haben die da gespielt. Ich habe mich in der Zeit ums Laden gekümmert und wir haben exakt null Mal aufs Auto gewartet, sondern das Auto immer auf uns. Ich bin dann immer, irgendwann hat dann die App gemeldet, 80%. Dann sage ich, du, boah, jetzt müssen wir langsam zusammenpacken und so weiter. Und gerade wenn wir beim Essen waren und nicht fertig waren, ne, dann irgendwann sagt halt die App dann 100%. Und dann sage ich, oh, Höflichkeitshalber, ich musste mir das weg, schnell rüber die Ladesäule freimachen, weil die willst du ja auch nicht blockieren. Dann bin ich immer schnell rumgefahren, habe den Wohnwagen wieder rangehängt. Bis dahin kamen dann meine Frau und die Kinder und konnten mal weiterfahren. Aber ich finde es wirklich mal schön, dass du die gleichen Erfahrungen da teilst, die wir eigentlich auch gemacht haben, dass es viel, viel entspannter, unkomplizierter ist, weite Reisen bis nach Schottland, 1600 Kilometer in 2 Tagen, da zu machen, einfach super.
Ich war aber echt überrascht. Also, wir sind dann oft, also wir haben einen Ionity Pass gekauft für, ich glaube, 7,99 war das Angebot. Und dann war es für 49 Cent in Italien. Und dann habe ich natürlich versucht, also hauptsächlich an Ionity anzufahren. Und das Spannende war, die waren auch sehr echt gut platziert. Also, es gab eigentlich immer entweder Kaffee oder es gab einen großen Supermarkt. Und da, dann sind wir da rein zum Einkaufen. Wir haben witzigerweise noch Freunde getroffen auf der Fahrt, die auch zufällig gerade die Strecke gemacht haben. Dann sind wir mit denen alle einkaufen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mindestens 3 oder 4 Mal richtig Druck machen müssen, weil ich gesagt habe, jetzt ist die Karre bei 99%. Ich muss mal raus, dass man quasi weiterkommt oder zumindest abhängen. Und da war ich echt auch überrascht. Also die 100 kW Ladeleistung ist echt super ausreichend. Also klar, schneller geht immer, aber ich war echt überrascht. Also hatte auch von der Ladekurve her, war wirklich, wirklich super, ja.
Wie
Ich
lange
hatte
lädst du dann immer, wenn du rausfährst, wenn du sagst, du hast zu 10, 15% und dann lädst du mal nehmen wir mal an, wirklich auf die 100 hoch?
Das habe ich ehrlich gesagt so am Schnelllader noch nie ausprobiert, dass ich das überwacht habe. Also durch die Lade-App, die haben immer eher so guckt, so von 20 auf 65%. Meistens waren wir dann doch bei 80, weil es nicht gereicht hat, also wenn man einfach länger braucht habe. Und gefühlt waren das immer so 15, vielleicht 20 Minuten Stopps, die wir hatten.
Okay.
Und wir haben jetzt eingestellt, so beste Strecke, also quasi rechtzeitig, also gut ankommen, aber nicht zu viele Stopps letztendlich und keine so übertrieben lange Stopps. Ja, und
Okay.
dann, das war echt cool, weil wir haben dann ab Venedig hauptsächlich auf den Campingplätze geladen. Das hat echt auch super funktioniert. Was ich festgestellt habe, also in der Toskana selber, weniger weiter weg vom Meer, weiter weg von der Autobahn, gab es weniger Lader, aber es gab immer noch genug 22 kW, 23 kW, aber letztendlich ist das keine Strecke. Und da haben wir dann, hat das Campingplatzlader von, ich weiß nicht, 60 auf 80% eigentlich immer ausgereicht. Also das war gar kein Thema. Und ich bin mir auch sicher, wir hätten eine Ladesäule gefunden. Ja. Also das war super, war echt positiv überrascht. Und ab dann, wie nach Venedig, wo man gewusst habe, das funktioniert, war Lade kein Thema mehr. Dann sind wir
Ja.
hochgefahren.
Also wir hatten auch einmal in Schottland, wo wir hochgefahren sind, haben wir auch erstmal wegen Bauchschmerzen gehabt mit Vorortladen. Ging aber ganz gut, gab es eine Aral Palt und ich hatte damals den Recharge von VW und da ist ja Aral Palt mit günstig dabei, Ionity günstig dabei. Also eigentlich die großen Lade, damals war glaube ich sogar noch EnBW mit günstig dabei, die haben sie jetzt rausgenommen und ich fand das damals gut, du hast damals weniger Grundgebühr gezahlt, dafür warst du immer gleich in einem Jahres- oder ich glaube Jahresvertrag drin. Und jetzt haben sie den Preis statt auch von 10 auf 15 € hochgesetzt oder sogar auf 17, keine Ahnung, aber monatlich kündbar. Also ich habe im Moment überhaupt kein Abo. Ich tank, wenn ich jetzt einmal im Monat irgendwo laden muss, unterwegs, wenn man mal Freunde besuchen oder so, dann lade ich mit der ADAC Aral Pulse, das ist jetzt das Billigste, aber es ist in Ordnung. Und wenn wir im Sommerurlaub fahren, dann nehme ich wieder diesen Recharge und dann habe ich auch Ionity mit dabei für die 39 Cent oder irgendwie sowas. Dann habe ich Aral Pulse dabei und diese ganzen selekte Partner von Recharge, da zahle ich einmal diese 15 oder 17 € und lade die ganze Zeit extrem günstig. Und dann nach dem Urlaub wird es wieder gekündigt und fertig, ne?
Bei mir ist auch das Thema, ich habe daheim PV-Anlage, Speicher im Keller, das ist natürlich die ideale Voraussetzung. Und im Alltag, wir haben ein Auto, also nur noch den Bus. Und da hat es für mich kam nur eine Elektro in Frage. Weil
Ja.
ich fahre heim, ich stecke ein, das hat mit dem Enyaq super funktioniert, das hat mit dem Bus super funktioniert. Und die paar Mal, wo wir lang fahren, da fällt es nicht ins, also da gehen wir halt dann schneller, das ist ja kein Thema. Und da gibt es genug, oder im Winter kann es auch mal sein, wenn ihr ein bisschen dynamische Strompreise, wenn es gerade nicht vom Strompreis passt und ich das Auto laden muss, dann fahre ich auch mal kurz in der Stadt, also bei uns in der Stadt kurz an den Schnelllader, aber hauptsächlich daheim lade. Und das finde ich schon ausschlaggebend. Das war auch für den Camper wichtig. Ich hätte echt coole Camper auch bekommen können, relativ günstig. Aber ich habe gesagt, was will ich, dass der ganze Tag bei uns rumsteht? Dann,
Ja.
so. Ist so schade für den Alltag, für die paar Mal, wo man im Jahr wirklich die Zeit hat. Und es war auch spannend. Ich habe viele Freunde gehabt, die gemeint haben, so, oh, nur 300, vielleicht 250 realistische Reichweite. Ich brauche mehr, ich brauche mehr. Und der Toskana-Trip ist echt spannend. Ich habe relativ viel in WhatsApp immer geteilt. Und dann auch die Bilder, die man gemacht hat und vom Lader. Ich glaube, zwei würden sagen, hey, die hätten jetzt auch Lust auf ein E-Fahrzeug. Also die einfach jetzt sagen, hey, macht voll Sinn, weil der Bus für Familie im Alltag ist super, richtig viel Platz. Und für die ein, zwei Mal im Jahr mit der längeren Strecke, ja gut, dann brauche ich halt länger oder ich mache mal einen Zwischenstopp, aber es fällt wirklich nicht ins Gewicht. Also bin total begeistert, muss ich sagen.
Also finde ich gut. Also ich finde es super, ist du bist der Erste in meinem Podcast, der auch selber Elektromobilist ist. Alle anderen waren Camper, weil mit anderen Leuten außer Campern unterhalte ich mich nicht, weil ja normalerweise das Prinzip ist, die sollen von ihren Camperreisen erzählen und dann wollen wir immer schauen, ob das auch elektrisch möglich ist. Bist du natürlich jemand, der schon voll erzählen kann, dass es elektrisch möglich ist und das ist natürlich was anderes. Aber die meisten trauen sich da einfach nicht. Aber wenn man sich den Durchschnitt sieht, ich sage, ich will ja immer niemandem eine 5 für eine 4 verkaufen. Und ich sage, Leute, wenn ihr im All, wenn ihr auf Campingreisen seid und wenn ihr jetzt genau die Zeit stoppt, von hier fahrt ihr los und in, keine Ahnung, in der Toskana kommt er an, dass ihr mit dem Verbrenner schneller seid, das ist doch klar. Weil der kann im Moment normalerweise ein bisschen schneller fahren, ohne diesen hohen Verbrauch zu haben. Und die Ladestopps, wenn ihr jetzt nicht gerade essen wollt oder sowas, hast du ja auch gesagt, du warst früher eher jemand, der durchgefahren ist. Und ich in der Regel auch. Also 400, 500 Kilometer sind wir schon am Stück gefahren, bis mal die Blase gedrückt hat oder man doch mal ein Hüngerchen verspürt hat. Und da bist du schneller. Das brauchst du keinem erzählen, dass es nicht so ist. Aber Punkt 1, du bist im Urlaub entspannter. Und Punkt 2, du musst den Alltag dazu rechnen. Wir haben auch nur ein Auto, wir haben nur den ID. Buzz. Und dann sagen wir mal, dieses Auto steht immer voll vor der Tür. Wir haben auch eine PV-Anlage mit Speicher und allem drum und dran. Und das Auto ist immer voll. Wenn ich mir die Zeiten wegrechne, die ich tanken gehe, auch wenn das nur 5 oder 10 Minuten sind und ich kleine Umwege deswegen fahren muss, um tanken zu gehen, dann ist es auch jedes Mal zweimal 15 Minuten im Monat. Und wenn ich das dann hochrechne und das Auto, ja, und dann die Kosten natürlich. Wenn es daheim an der PV-Anlage lädst, dann lädst du für keine Ahnung 10, 11 Cent die Kilowattstunde. Kommt darauf an, was die PV-Anlage gekostet hat. Und da kann halt der Diesel einfach, also selbst der Diesel nicht mehr mithalten, selbst bei niedrigen Dieselpreisen nicht mithalten. Und wenn ich das über das ganze Jahr verteile, ist die Elektromobilität unschlagbar. Wenn du im
Ja.
Jahr dreimal im Jahr im Urlaub bist, dann hast du 6 Fahrten, 6 lange Fahrten, immer die Hin- und Rückfahrten. Und wenn du da sagst, dann gut, dann bist halt 1 Stunde, 1,5 Stunden länger unterwegs. Scheiß drauf, wenn du lang fährst, 800 Kilometer, dann fährst du früh los und kommst abends an. Ob es 1 Stunde früher oder später ist, kräht kein Hahn danach.
Und immer noch die Möglichkeit, zwischendrin irgendwo zu stoppen, was so oder so sinnvoll ist. Ja, ich bin echt total begeistert. Ich muss auch sagen, seit mir Family, also gerade mit Family ist echt ideal im Alltag und auch vom Reisen. Und ich fand es echt spannend, weil meine Frau Steffi, die fährt eigentlich nicht so gern Auto. Und jetzt sind wir wieder angekommen und sie war total überrascht, wie gut es geklappt hat. Und jetzt sind wir am Überlegen, ob wir im Sommer nochmal, weil ich habe noch ein bisschen Urlaub, ob man in Frankreich Pazifikküste noch machen.
Ach cool.
Auch wieder voll elektrisch und vielleicht sogar noch mit dem Wohnwagen dran, müssen wir mal gucken, weil wir haben zu viert im Aufstelldach pennt. Das ist natürlich schon Tetris hat
Ja.
super funktioniert. Ich bin echt überrascht. Man gewöhnt sich da relativ schnell dran und dann braucht man auch gar nicht mehr. Aber vielleicht ein bisschen mehr Platz, gerade wenn es regnet, wäre manchmal nicht schlecht, weil wir den halt so ausgebaut haben, dass er alltagstauglich ist und eher für Wochenendtrips und nicht für, ich sage jetzt mal, wenn man lange auf einem Campingplatz ist, wo man dann unten drin alles drin hat. Ja. Und von dem her, seitdem, also ich bin so froh, dass ich den Trip gemacht habe, voll elektrisch, weil seitdem habe ich auch mit dem Bus, der ja bekanntlich wirklich jetzt kein Reichweitenmonster ist, gar keine Bedenken mehr. Egal wie lang die Strecke ist, weil ich einfach gemerkt habe, wie gut es funktioniert. Wir hatten auf der ganzen, also 2700 oder 2700 Kilometer, sowas war es insgesamt, wo wir fahren sind.
2706 hast du gepostet auf Facebook.
haben wir ein einziges Mal eine Ladesäule gehabt, die defekt war.
Da hast du geschrieben, eine Ionity war das, ne?
Der Ionity, und das Spannende war, die Ionity-App selber hat es angezeigt, nicht verfügbar, aber es war in meiner Routerplanung. Die hat das quasi mehr oder weniger ignoriert. Aber auch das war gar kein Thema, weil da war gegenüber ein 50 kW-Lader, also auch wenn ich mit 5% ankommen wäre oder weniger, wäre es gar kein Thema gewesen. Aber wir sind halt dann 15 Kilometer weitergefahren und da war dann wieder ein Ionity, oder ich glaube Ionity war es, und sind dann, haben da geladen und dann war das wieder top. Das einzige Blöde war, wir mussten natürlich die Autobahn verlassen. Und in Italien von der Autobahn zahlt man, glaube ich, jedes Mal 80 Cent für Auf- und Abfahren. Das war natürlich ein bisschen ein Nachteil. Und gerade aus dem Punkt, wo wir raus sind für die Ladesäule und wieder auf der Autobahn drauf, um dann 15 Kilometer wieder weiter runter zu gehen, hat der Automat, der Autobahn, dieser Motorautomat, hat das Ticket geschluckt.
Oh.
Und die haben sich dann echt blöd gestellt. Also die konnten natürlich kein Deutsch, kein Englisch, Italienisch, und ich durfte dann die Maximalstrecke bezahlen. Das war ärgerlich.
Gut, aber da kann die Elektromobilität wenig dafür, ne?
Zu tun, das kann jedem wehtun. War natürlich genau dann, wo eine Säule kaputt war, wo die ein bisschen gegorgert hast. Aber im Endeffekt, das war das einzigste schlechte Erlebnis, das ich hatte. Also, und ja, also ansonsten war super. War auch spannend, wie viele herkommen sind und ich gefragt habe, ach, ist das ein Hybrid? Ja, nee, voll elektrisch. Ja, geht es? Ja, seid ihr jetzt so weit gefahren? Sag ich, du, wir sind schon seit 2000 Kilometer unterwegs. Ist gar kein Thema. Also das war echt spannend. Und ich habe auch beruflich oft diese Reichweite-Diskussionen, wenn man es immer von E-Mobilität im Campingbereich hat. Und ich habe immer gesagt, das ist wahrscheinlich gar kein Thema. Und ich finde es jetzt auch umso besser, das einfach mal selber ausprobiert zu haben, um einfach auch selber wirklich die Erfahrung zu machen, dass es echt gar kein Problem ist. Ja.
Was machst du beruflich?
Ich bin im Endeffekt für Connected Mobility mit verantwortlich, also quasi die Digitalisierung von Fahrzeugen und das in der Campingbranche. Also, dass der Camper per App steuerbar ist und solche Dinge. Genau.
Also Vollfachmann sozusagen.
Und darum halt sehr nah an diese Technologiethema dran, wo es auch um neue Antriebsarten und so weiter geht. Und da ist das dann schon sehr spannend. Ja.
Okay. Und im Sommer geht es eventuell nochmal mit dem Puck zusammen weg.
Eventuell, ja.
Also wir haben jetzt auch erst aufgerüstet, ich weiß nicht, ob du meinen Wohnwagen kennst, diesen den Bruno von Coco Camper. Das ist ja wirklich ein Mini-Wohnwagen. Ich nenne es ja immer gar nicht Wohnwagen, eigentlich ist es ja nur ein Schlafwagen. Und aber was ich total cool finde, ist, der zieht ja seine Küche aus, also du bist ja eigentlich draußen in der Küche. Und was wir jetzt gemacht haben, wo wir in Schottland waren, da hat man noch eine normale Markise und die Kinder haben hinten, also über deinen Füßen quer geschlafen. Und es ging auch noch, die sind jetzt mittlerweile größer, jetzt passen die ja nicht mehr hin. Jetzt haben wir in dem ja nochmal aufgerüstet, haben uns einmal auch ein Dachzelt obendrauf montieren lassen und die schneidet dann innen drin eine Luke raus. Und dann kommst du auch von innen hoch und runter. Gerade meine Kinder sind jetzt 8 und 6, also die möchte ich jetzt auch noch nicht ganz allein da oben lassen. Und dass die jetzt mal um den ganzen Wohnwagen rumrennen müssen, wenn sie runter wollen, das wollte ich jetzt auch nicht. Und darum haben die dann eine Luke drin. Waren wir ja letztes Wochenende am Brombachsee, hat wunderbar funktioniert. Und als Markise, um einfach Platz dazu zu gewinnen für den Alter, haben wir jetzt so eine 270-Grad-Markise dran gemacht. Und da hast du einfach einen Mörderplatz. Und das mag ich total, dieser Wohnwagen verschwindet von seiner Größe hinterm Bass, dass der einigermaßen noch vom CW-Wert, klar, hinterm Bass bricht der Wind auch und schlägt nochmal auf den Wohnwagen drauf, aber natürlich nicht so krass, wie wenn du so ein, was weiß ich, 3,50 Meter Monster hinter dir herfährst. Und genau. Da ist es noch relativ flach, aber wenn du mal stehst, dann aufgebaut haben wir etwa 1,5 Stunden, das war vollkommen in Ordnung, aber dann hast du Platz, ne, mit dem 270 Grad Markise, die hat auch noch Außenwände, die haben wir gar nicht aufgebaut, weil es warm genug war, aber wenn du jetzt sagst, du willst da wegen windgeschützt sein oder blickgeschützt sein oder so, ist es ähnlich wie ein Vorzelt, nicht ganz, aber ähnlich, und oben drüber die Kinder, die waren fast nur in diesem Dachzelt da oben drin und haben da oben gespielt, gemacht, getan, drin geschlafen, werden in der Nacht 2 Grad, da wird es ein wenig frostig, aber da ist dieser Ecomat als Elektroheizung hat man dabei und der dann gut geheizt. Da überlegen wir uns auch gerade noch eine Alternative, weil ja, das Klassische wäre eine Dieselheizung, eine Dieselstandheizung im Koffer. Aber da denke ich mir immer, vom Diesel wegzugehen zur Elektromobilität und dann mit Diesel heizen, das ist ja wie gewollt und nicht konnten. Ne? Aber ich habe da keine Alternative gefunden. Ich möchte mal wissen, warum keiner so einen Heizkoffer mal als Gas herstellt. Weil Gas hast du ja eh dabei, ne? Zum Kochen, also vom Gas kommst du ja als Camper nicht weg. Also auch zu spätestens zum Kochen nicht.
Ist spannend, wir haben es komplett mit Induktionsplatte gemacht.
Sehr, darum habe ich jetzt bewusst eine Redepause gemacht, weil ich dachte, jetzt kommt was.
Mit Induktionsplatte gemacht. Wir haben schon auch einen Gasgrill im Puck eigentlich, aber das Thema war, ich war mir nicht sicher, ob es vom Platz reicht und ich wollte nicht die große Gasflasche mitnehmen. Und jetzt Experiment mit Campingadapter und kleine Flasche, das war mir dann ehrlich gesagt zu blöd. Dann haben wir gesagt, komm, wir haben hinter eine Induktionsplatte drin, wir probieren es. Ich habe eine Anker Solix C1000, also so Kilowatt Batteriespeicher quasi drin mit PV-Panel. Und das hat super funktioniert. Und wir haben letztendlich so eine Art Sonnensegel am Bus, wir haben eine Keterleuchte dran, kann man auch so Seitenwände reinmachen, dann ist kein wirkliches Vorzelt, aber kommt man schon näher ran.
So wie bei
Und
mir
das hat
genau.
funktioniert. Also bei uns jetzt, vielleicht sind wir da auch minimalistisch, wir hätten nicht mehr gebraucht. Bei uns ist tatsächlich nur die Frage der Platz zum Schlafen, wenn die Kids größer wurden. Und da bietet sich das natürlich super an, so ein kleiner Wohnwagen. Also gerade unser Eriba Puck, der ist auch niedriger wie 2 Meter. Das heißt, hängt sich dann, also ist auch hinterm Bus, ist nicht vom CW-Wert hoffentlich besser. Ihr müsst mal testen, beim ENIAC war es kaum spürbar, also man hat ihn schon gespürt, aber der wiegt nur 350 Kilo. Also das kommt noch dazu. Also der ist eigentlich ideal für die Elektromobilität.
Ja. Das ist der mit diesem kleinen Aufstelldach, ne? Wo so, keine Ahnung, 20 Zentimeter oder sowas, ne?
Ich habe noch den ganz alten von 1970. Das heißt,
Oh.
der ist viel kleiner wie die neue.
Rarität.
Der ist mini, ja, genau. Und der ist wirklich super. Und ja, da haben wir auch überlegt. Aber es ist eigentlich ein Oldtimer und eigentlich fast zu schade, den so umzubauen, dass es mit der Kids passt. Darum sind wir auch am Schauer, was Alternative wäre. Und gerade den, wo du erzählt hast, der Bruno, den finde ich auch spannend. Den habe ich jetzt letztes Mal dieses Wochenende auf dem Campingplatz gesehen. Wir waren diese Woche auch beim Camper am Badsee. Und leider sind die gerade weggefahren, als wir gekommen sind, weil ich hätte mir mal gern live oder von nahem angeschaut. Ja.
Ich komme aus
Aber
Franken. Wenn du mal in der Ecke bist, dann kommst du auf den Kaffee vorbei, kannst du dir gerne mal anschauen.
mach ich, komm. Ja, also was bei uns auch noch war, zum Thema Heizung, war ich auch überrascht. Wir hatten teilweise so um die 6 Grad nachts in der Toskana, weil wir sind ja Ende April oder genau, nee, Anfang April sind wir ja gestartet. Überraschenderweise hat uns das gar nichts ausgemacht. Wir haben echt eigentlich gar nicht so viel Decke dabei gehabt und wir sind da zu viert da oben gelegen und irgendwie haben wir uns selber, ist dann selber warm geworden, da zu viert im Aufstelldach. Und darum sind wir die ganze Trip, ich hatte zweimal die Heizung an. Und
Hat er
das
eine
fand ich.
Wärmepumpe drin oder normal Elektro?
Ich glaube, der hat keine Wärmepumpe drin, aber das viel größere Problem ist, die haben das total schlecht gelöst bei PSA oder Zitrönen. Es gibt quasi keinen Camper-Modus. Das heißt, du müsstest quasi theoretisch Zündung anhaben, was dann aber bedeutet, die Lichter sind an, was natürlich super nervig ist, weil du kannst ja auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz nicht immer die Lichter anhaben. Dann kann man dauerhaft heizen. Dann muss man aber quasi beim Fahrersitz sich anschnallen, dass er dann denkt, es ist ein Fahrer drauf und dann lässt er quasi, geht er nicht in Energiesparmodus. Oder man programmiert über die App, kann man bis zu 6 Zeiten programmieren, wo quasi das Auto automatisch vorgewärmt wird. Und dann kann man so ein bisschen hinfaken, dass er das macht. Ich habe aber gehört, das konnte ich noch nicht testen, dass wenn man zwischen den Zeiten nicht Auto gefahren ist, dass er dann die Heizung nicht anmacht.
Okay, also das ist beim Bass. Entschuldigung.
Das haben sie verkackt. Also das hätte da sich ein bisschen einfach den Modus reingemacht, einen Camper-Modus oder das ist ja auch beim Laden. Also beim Laden geht es, wenn das Ladekabel gesteckt ist, das wird dann funktionieren. Aber da hätten sie sich einfach einen Camping-Modus oder einfach sagen, bis 20 Sock einfach Heizung anlassen, wenn man möchte. Und dann wäre das echt super auch zum Camper. Da müsste man sich da gar keine Gedanken machen.
Das, also der Bass hat es auch nicht. Der hat, ich glaube, eine halbe Stunde heizt der. Kannst auch mit die Zeiten lösen und so weiter. Aber VW sagt halt, konsequent ist es kein Campingauto. Das waren ja früher bei den Multivans schon. Der hat ja auch Standheizung gehabt oder zum Vorheizen ein. Aber da ging es auch immer. Ich hatte früher einen T5.2 und der hat auch eine halbe Stunde geheizt und das war's. Und wenn du das dann wieder haben wolltest, musst du es wieder auf den Knopf drücken. Und die Campingausstattung von dem mit dem Aufstelldach. Die hatten natürlich dann schon den Camping-Modus, dass es länger heizt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob vom Bass irgendwann mal ein Elektro, also ein Camper, mit einem Aufstelldach, so ein typischer VW-Bus, wie man kennt, zum Campen rauskommt. Ich schätze schon, dass die das dann drin haben, aber beim jetzigen Bass sagt VW halt konsequent: Nö, ist kein Camper, braucht man nicht. Punkt. Obwohl softwaremäßig natürlich sehr einfach zu lösen wäre.
Es wäre ideal, also
Ja.
man hat die Speicher und das Thema ist, also wenn man, wie gesagt, das Ladekabel ansteckt, dann funktioniert es. Da ist aber das Thema, er macht ja das Ladegeräusch.
Ja,
Und das finde
ja.
ich jetzt persönlich nicht schlimm, aber wenn man jetzt eher vielleicht ein bisschen empfindlichere Nachbarn hat, dann ist es ja auch blöd, wenn dann immer das Ladegeräusch auf dem Campingplatz summt. Darum haben wir das eigentlich nur gemacht, wenn wir wirklich allein gestanden sind, dass man Lader habt. Ja, aber das könnte sie so einfach lösen, das ärgert mich ziemlich. Oder auch der Umwandler, Steckdose rein, dass man hinter einfach sagt, okay, man nutzt das auch zum Camper, die Kapazität, bis
Ja.
zu einem gewissen Level. Und dann wäre auch Induktion, das zieht ja nichts. Also wenn man es nicht überträgt beim Kochen, ist ja super. Also,
Der Bass hat eine Steckdose drin unter dem Beifahrersitz. Ich glaube, die ist sogar gar nicht mal so schlecht mit 1,8 Kilowatt, glaube ich, oder sowas hat die an Leistung. Das reicht ja vollkommen. Aber ja.
genau. Da
Nee,
ist noch viel,
da.
würde ich sagen. Aber gut, so ist es immer. Das sind halt die erste. Und dann geht es jetzt noch vielleicht so ein, zwei, 3 Jahre. Und dann wird sich da hoffentlich sehr viel tun. Ja.
Ich denke auch. Ich glaube, ganz allein, man kann Fan davon sein, man kann auch kein Fan davon sein. Aber ganz allein mit der CO2-Steuer, wenn die nächstes und übernächstes Jahr krass anziehen, glaube ich, wird der Diesel einfach sukzessive so uninteressant, auch für Camper. Also ich merke das ja immer, wenn ich mich mit Campern unterhalte. Fast alle sagen, ja, wir sind schon interessiert und ja, aber jetzt noch nicht. Und wenn sie sich dann das nächste Auto kaufen, dann ist es doch wieder der Diesel. Aber ich glaube auch, ich bin da bei dir, dass es in den nächsten 3 bis 5 Jahren sich da viel tun wird.
Ja, und ich finde, man merkt es langsam. Also interessant, es gab mal den kompletten Boom während Corona, wo es jeder wollte, dann ist es ja total in Verruf
Das
geraten.
Camping.
Nee, generell
Elektro.
Elektromobilität,
Okay.
aber was ja dann schwierig macht. Jetzt die, wo ich kenne, die ein Elektroauto wollen, bringen oft ne, als Argument die Anhängelast tatsächlich, weil sie halt schon einen Camper haben. Verstehe ich auch, weil es manchmal schwer ist, ein passendes Auto in der Preisklasse zu finden, zu sagen, wo du halt wirklich mal also 1800 Kilo hinhängen kannst.
Ja.
Aber wird besser. Also immer morgen, ich finde, ja, es gibt immer mehr Fahrzeuge, die es können. Und sie sind immer mehr interessiert, weil es tatsächlich, also wenn man auch von der Ladeplanung guckt, weil zum Beispiel der Better Router Planner, der bietet
Ja.
das ja mittlerweile auch an, dass man sagt, okay, man nimmt eher Ladesäule, die auch für Wohnwäger oder ja, Wohnwäger letztendlich interessant sind und du ausreichend Platz hast, ist eigentlich super. Und sich da nur ein bisschen was tut, denke ich, gibt es fast nichts mehr, was dagegen spricht. Außer vielleicht Präferenzen. Aber das ist ja in Ordnung.
Das stimmt. Aber zum Thema Ladelast beim ID. Buzz habe ich mich da wirklich mal erkundigt. Da kann man ja bei ATB Tuning die Anhängerlast hochsetzen lassen. Kostet 549 Euro. Und dann kann man die auf bis zu 2 Tonnen hochsetzen.
Okay.
Und bitte schaut alle selber nochmal auf die Webseite. Ich bin mir nicht ganz überzeugt, aber ich glaube sogar ohne große Umrüstungen, weil die Anhängerlast ist an sich da. Die sind nur irgendwie vom TÜV her nicht so hoch aufgestellt, weil sie einfach sagen, na gut, die schlechte Presse, ne? Wenn da jemand 2 Tonnen, ein Riesenteil dran hängt und hat dann bloß noch 150 Kilometer Reichweite oder sowas, ne? Dann kommt der Bass, fährt nur 150 Kilometer weit. Und ich glaube, die Presse, drum machen ja auch ganz viele Elektroautohersteller diese Geschwindigkeitsbegrenzung bei irgendwie 140, 145, 160 und so weiter, weil sie einfach sagen, wenn die Leute mit 250 durch die Straße oder über die Autobahn rasen würde, was beim Elektroauto überhaupt kein Problem wäre, dann geht halt die Reichweite komplett in die Knie. Und ich glaube, das wollen sie sich sparen. Und deswegen kommen diese Begrenzungen rein. Weil die Leute das Denken aufhören und sagen, ja gut, mein Verbrenner hat das auch geschluckt, wie blöd, wenn ich mit 250 durch die Gegend gedüst bin. Aber wenn die Elektromobilität ja eh keine Reichweite hat, in Anführungszeichen, dann spart man sich halt so eine Presse noch.
Ja, ich habe irgendwo mal gehört, aber ich weiß auch nicht, was da dran ist, dass es auch mit der Reichweiteangabe zu tun haben wird. Wenn die quasi die Anhängelast erhöht, dann erhöht sich irgendwelche Angabe, die sie machen müssen. Und das wäre natürlich, wenn jeder Angst vor Reichweite hat, wie du gesagt hast, wäre es dann natürlich auch ein Problem.
Meint, es geht in die WLTP-Berechnung damit rein?
Habe ich gehört, kenne mich da nicht aus, bin da kein Experte, hat mir irgendjemand mal erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Fand ich auch spannend. Aber was fand ich beim ENIAC, das hat mich wirklich geärgert. Ich habe den gar nicht Probe gefahren, das war mein erstes E-Fahrzeug. Ich habe den bestellt gehabt, quasi, weil ich einfach gedacht habe, das nächste muss ein Skoda sein und dann gab es der Enyaq und der hat mir gut gefallen, dass der nur 1000 Kilo hatte, in Anführungszeichen.
Anhänger lassen.
Ja, Anhängelast. Weil das zu dem Zeitpunkt blöd war, weil ich andere Modelle, andere Wohnwagen kaufe. Also ich wollte eigentlich einen Wohnwagen kaufen, eigentlich wollte ich gar keinen Campervan. Und da gab es einfach keinen, der um die 1000 oder unter 1000 Kilo war zu dem Zeitpunkt, der mich richtig angesprochen hat. Welches und das fand ich schade. Ja.
Welches Konzept ich total abenteuerlich fand, war ja das von Detlefs. Ich weiß nicht, ob du mal vom E-Home Coco gehört hast.
Ja, mit einem E-Trailer letztendlich, also quasi dass der Zusatzantrieb im Wohnwagen selber.
Die sind ja bei dir ums Eck vom Allgäu losgefahren, auch über die Alpen drüber, bis zum Gardasee und hat gemeint, der war ja ausgestattet, das war ein Audi e-tron, mit dem sie Probe gefahren sind und mit Sensoren bis zum geht nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, der hat nie aktiv mehr als 5 oder 10 Kilo gezogen und den ganzen Rest hat er der Motor hinten weggemacht, ne? Und das finde ich tatsächlich auch ein interessantes Konzept. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es daran gestorben ist, an zwei Dingen. Einmal an der Gesetzgebung, weil es ist ja ein Anhänger nach Definition, ziehst du hinter dir her, darf keinen Motor haben. In der Fahrt, einen Mover nimmst du ja auch weg von den Rädern, wenn du fährst. Also sprich, der ist nicht motorbetrieben. Und ich glaube, da gibt es gesetzlich noch einige Hürden. Und das Zweite ist natürlich einfach auch der Preis. Wenn da allein 80 Kilowattstunden Akku drin ist und zwei Motoren, weil die sollten ja auch diese Schlingern ausgleichen und alles. Das finde ich alles super vom Gedanken her. Aber wenn du irgendwann für einen Wohnwagen 80.000 Euro zahlst oder 60.000 Euro zahlst, dann sagst du, da ist der Unterschied zum Wohnmobil nicht mehr groß genug. Dann nimmst du da lieber sowas. Ne?
Ich persönlich fand den genial. Auch von der Steuerung her, weil die denken, also das hat echt, glaube ich, echt gut funktioniert. Was für mich da der ausschlaggebende Faktor ist, wenn man den relativ günstig hinbekommt und bidirektionales Laden möglich ist, dann ist das interessant. Ja. Wenn ich sage, hol mir quasi, der hat 40 kW Batterie drin oder 20 kW Batterie und ich hole mir den wirklich bewusst als Speicher, weil ich sage, okay, ich habe meinen Carport eh da steht er, und ich schließe den an der Wallbox aus und nutze den dann als TV-Überschussspeicher, dann sage ich, also das wäre für mich so das Konzept, wo ich sage, hey, da wird das super interessant. Und ich glaube, da waren sie einfach viel zu früh dran, weil zu dem Zeitpunkt war es ja gesetzlich noch gar nicht möglich, bidirektionales Laden. Das zieht sich, ich glaube, immer noch ewig, bis das mal richtig losgeht. Und das wäre für mich wirklich, wo ich sage, hey, der steht eh nur rum, also nutze ich den als Speicher und für die paar Mal im Urlaub habe ich dann auch gar kein Reichweiteproblem. Finde ich an sich genial. Aber klar, preislich muss man wollen.
Ja, also das Probemodell und der Coco ist ja wirklich ein Kleinstwohnwagen fast. Also der kann ja mit einem Puck mithalten, etwa von der Größe her. Ne? Viel größer ist der nicht. Und da haben sie schon 80 Kilowattstunden drin verbaut gehabt. Und klar, der Akku hat viel mehr Vorteile als nur die Fahrt. Du sagst das, bidirektionales Laden als Heimspeicher. Und dann kannst du ja wirklich komplett das Gas sparen, weil bei so einem riesen Akku kannst du kochen, kannst du heizen, kannst du alles über diesen Akku machen, ne? Alles voll elektrisch.
Dann noch PV-Panel drauf, wäre auch super von der Fläche und dann hat man auch richtig Kapazität, das zu laden. Also das dachte ich mir auf meine Trips. Schade, ich habe dann danach lang gesucht und geforscht, ob es nicht eine Möglichkeit geben würde, ein PV-Panel direkt auf die Autobatterie, also nicht direkt, wird ja nicht funktionieren, aber quasi zum Aufladen zu nutzen. Weil ich dachte mir, ich fahre die ganze Zeit hauptsächlich in der Sonne. Der stand die ganze Zeit in der Sonne und letztendlich, wenn es auch nur 5 oder 10 Kilometer sind, die ich letztendlich kriegen würde am Tag, wäre das für mich super interessant gewesen. Aber es gibt tatsächlich kaum Lösungen dazu. Und ich dachte mir auch im Alltag, ich fahre so wenig im Alltag, wo ich einfach sage, hey, du, wenn er dann 2 Kilometer auflädt, dann lieber 2 Kilometer wie kein Kilometer, weil rumstehen tut er so oder so.
Ja, also bei weiten Fahrten glaube ich tatsächlich, ist es vernachlässigbar, das PV-Modul, selbst wenn du, nehmen wir mal als 500 Watt aufs Dach dir irgendwo verteilst, also relativ viel, auch dann ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn du dagegen irgendwo 20.000 Watt verbrauchst auf 100 genau. Kilometer. Aber das mit dem Rumstehen bin ich bei dir. Also Punkt 1, wenn ich auf dem Campingplatz stehe und würde ich wirklich auch darüber kochen und heizen und machen, das sind ja viel weniger Verbräuche, elektrische Verbräuche, wo ich mir sage, dann gleicht es das wenigstens aus mit dem Akku. Wenn der eigentlich den ganzen Tag in Italien in der prallen Sonne steht, dann hat der, dann macht es das, was du in der Nacht wieder ein bisschen, wenn du so wie du April unterwegs bist, da hast du am Tag schöne Tage, aber in der Nacht wird vielleicht noch ein bisschen heizen, das wird sich dann ausgleichen und gut ist es. Also klar, die PV macht Sinn. Und wenn es so verstehen ist.
Ja, bin ich echt gespannt. Aber
Und dein nächster Trip geht wahrscheinlich mit dem Puck oder ist angedacht oder liebäugelt ihr mit der Pazifikküste von Frankreich. Route oder so ist da noch nicht fix oder.
Nee, gar nicht. Wir haben jetzt nur mal geguckt, was uns interessieren würde. Und das ist natürlich eine Strecke. Also, es wird definitiv dann mehr, weil das wäre eine Strecke, ich glaube, 1600 Kilometer. Nur mal eine Strecke. Also, das wäre da, wo wir hinwollen. Das ist kurz vor Spanien dann letztendlich. Von dem her sind wir gespannt, ob wir es dann machen oder nicht. Aber ich habe jetzt keine Erfahrung in Frankreich mit Lada, aber ich habe nur gehört, es sei angeblich günstiger. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, das sollte kein Problem sein. Ja.
Ja, die Franzosen, die eigentlich viel mehr ein Stromland sind. Wir sind ja eher das Kohle- und Ölland und Gasland. Also, sagen wir von Russland, die billige Öl und Gas bekommen haben und Kohle haben wir selber abgebaut, gemacht, getan. Ist ja eher das unsere Herkunft. Die Franzosen heizen ja viel anders mit Elektro und so weiter, mit ihren Atomkraftwerken. Also, kann ich mir vorstellen, dass da alles, was elektrifiziert ist, günstiger ist über den Atomstrom.
Angeblich. Hab ich nur gelesen, ich habe mich noch nicht komplett informiert, aber wäre ja noch spannender, wenn es dann
Außer
noch
die
ein
ganzen
bisschen.
Atomkraftwerke machen wir da schlapp. Wie
Ja, das
letztes
ist.
oder vorletztes Jahr, wann das war, ne?
Ja, oder wie jetzt in Spanien, ja.
Ja.
Aber es war ja Umfall, glaube ich. Ja. Genau.
Bei uns geht Pfingsten jetzt erstmal nach Österreich, was noch eine übersichtliche Strecke ist. Ein bisschen Wanderurlaub und im Sommer geht es dann bei uns nach Sardinien. Da fahren wir dann runter nach Livorno und schiffen dann darüber.
Und
Und das wird dann auch ein größerer Trip.
Fähre funktioniert mit dem E-Auto. Ich habe irgendwann mal was gelesen, dass sie da wohl empfindlich sind mit dem SOG, also dass man nicht vollgeladen hoch darf oder
Gibt
wie sind.
es wohl in den skandinavischen Gebieten ist es mehr. Ich habe mich jetzt, also ich reise mit Corsica Ferries, habe aber auch bei Modi oder Mobi oder wie die heißen, mich informiert. Und weil ich nichts gefunden habe auf deren Website, habe ich sie extra angeschrieben, ob es irgendwelche Voraussetzungen gibt für E-Autos und so. Gar nichts, ganz normal drauf. In Skandinavien habe ich aber auch nur gehört. Also wo wir in Schottland waren, also zwar nicht Skandinavien, aber Richtung Norden, da sind wir durch einen Eurotunnel gefahren. Also sprich, wir sind nicht Fähre gefahren. Aber alles, was so skandinavisch sein soll, habe ich wildeste Gerüchte gehört, dass die Elektroautos in spezielle Kabinen müssen. Und die werden abgeschlossen und wenn das wirklich brennt, Punkt 1 bleibt der Brandherd da drin und Punkt 2 haben die wohl dann auch die Möglichkeit, dieses Ding einfach ins Wasser zu kippen.
Ah, okay.
Also
Spannend.
wie umweltschonend ist das, wenn das ganze Akkuzeug und was da alles drin ist, dann ist, aber gut, so ist es halt. Aber vielleicht sind es auch nur Gerüchte, ich weiß es nicht. Und das mit dem maximal 50% Füllstand und so weiter, habe ich auch schon gehört. Weiß ich nicht. Ich habe bei Corsica Ferries, wie gesagt, sogar speziell angefragt per E-Mail. Haben sie gesagt, nö, keine Voraussetzungen, einfach drauf und drüber.
Super. Ich habe es auch nur irgendwo gelesen, weiß gar nicht wo, und habe dann gedacht, es ist mal spannend, falls man es macht. Dachte ich, wenn du Erfahrungen hast, spannend, aber in dem Fall scheint es ja nicht wirklich ein Thema zu sein. Ja.
Wir werden es so machen, wenn du deinen Frankreich-Trip oder wie auch immer gemacht hast und ich meinen Sardinien-Trip, dann verabreden wir uns im Herbst für eine zweite Runde. Und dann tauschen wir uns nochmal aus, wie die Trips waren.
So machen wir es perfekt.
Wunderbar. Dominik, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Fand ich sehr interessant, mal das erste Mal mit einem E-Camper gesprochen zu haben, mich austauschen zu können. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Super. Also, ciao, Stefan.
Ciao, Dominik, bis die Tage.